ARD. Wahlkreis Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.
Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und heute ausnahmsweise nicht an meiner Seite Anja Meyer, aber trotzdem bin ich natürlich nicht ganz alleine hier. Vor 14 Tagen haben wir schon über ihn gesprochen, als es um den Wechsel an der Spitze Sachsen-Anhalts ging, nur zur Erinnerung. Obwohl er das bis vor wenigen Wochen immer vehement bestritten hatte, will Ministerpräsident Rainer Haseloff nun doch vorzeitig Platz machen und die Staatskanzlei an seinen Wirtschaftsminister, an den CDU-Landesvorsitzenden Sven Schulze übergeben, damit der sich, so kann man sich das zumindest zusammenreimen, besser profilieren kann vor der Landtagswahl aus der Position des Ministerpräsidenten heraus. Denn es sieht ziemlich düster aus in den Umfragen für die Koalition aus CDU, SPD und FDP. Kommende Woche soll der Landtag dann den Plan absegnen und geht das Ganze nach unserem heutigen Gast, dann wird der Einzug von Sven Schulze in die Staatskanzlei nur ein kurzfristiges Intermezzo sein, weil er danach der Landtagswahl vom 6. September einziehen will. Richtig, Ulrich Siegmund?
Das wäre ein gutes Ziel. Guten Tag, Herr Pieper. Schön, dass ich in der Sendung sein darf.
Herr Siegmund, Sie sind Spitzenkandidat der AfD zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Im Moment sind Sie noch einer der beiden Fraktionschefs. Sie haben gesagt, die CDU ist nicht nur thematisch unzuverlässig, sondern auch personell. Es ist Zeit, sie abzulösen. Und dann haben Sie noch so ein bisschen gemunkelt fast. Dann wollen wir mal gucken, was wir dann finden, wenn wir erst da sind, wo wir hinwollen.
Die Aufarbeitung, meinen Sie? Die ist ja elementarer Bestandteil unserer Regierungsvorbereitung auch fürs nächste Jahr. Wir wollen natürlich nicht nur Gutes weiterentwickeln, wir wollen viele gute neue Aspekte reinbringen. Wir wollen auch einfach mal gucken, was ist in der Vergangenheit vielleicht so gelaufen, was draußen nicht so bekannt ist, insbesondere mit Blick auch auf die Corona-Zeit. Auf der einen Seite möchte ich einfach auch Transparenz herstellen. Die Bürger müssen die politischen Prozesse in diesem Land leider Gottes aktuell ausbaden, so wie sie sind. Also ich finde, sie haben das auch verdient, einfach mal zu hinterfragen, was ist hier eigentlich passiert. Und auf der anderen Seite bin ich immer der Meinung, dass man Zukunft nur gut gestalten kann, wenn man aus der Vergangenheit auch lernt. Und wenn man Dinge auch proaktiv daraus umsetzt, was man besser machen kann. Und deswegen wollen wir auch mal einen kleinen Blick konstruktiv nach hinten wagen. Aber der große Blick, der ist nach vorne gerichtet und zwar positiv.
Ich hatte das fast schon so ein bisschen verstanden, als ob Sie mutmaßen, da würde irgendwas nicht richtig ablaufen in den Ministerien, dass da vielleicht Gelder verschwinden oder was auch immer.
Aber sicher doch. Also allein die Aufblähung der ganzen Verwaltungsapparate, die sprechen eine eindeutige Sprache. Wir haben die große Vermutung, dass hier viele Versorgungsposten geschaffen wurden, ganze landeseigene Gesellschaften errichtet wurden, um irgendwelche alten Parteifreunde aufzufangen. Und das ist ein Zustand, der kommt auf den Prüfstand. Das ist alles Steuergeld. Das möchten wir in Größenordnung einsparen und es dahin umleiten, wo es hingehört, zu Bürgern, Steuerzahlern. Wir haben es hier seit der Wende nicht hinbekommen, eine kostenlose Kita-Betreuung einzuführen. Aber zeitgleich ist der Verwaltungsapparat immer weiter ausufernd und das ist einfach ein Widerspruch in sich. Und den gilt es nicht nur zu hinterfragen, sondern zurückzudrehen.
Das gucken wir uns in den nächsten Minuten nochmal an. Wir haben auf jeden Fall vor 14 Tagen schon ausführlich darüber, auch über Ihre Position zum Wechsel Haseloff-Schulze mit Alexander Prinz gesprochen, bei YouTube in den sozialen Netzwerken besser als der dunkle Parabelritter bekannt. Und der befasst sich da mit den aktuellen Zeitfragen, recherchiert, erklärt, hat sich auch nochmal genau angeguckt, wie Sie auf den Rückzug von Rainer Haseloff reagiert haben. Und der sagte dann im Gespräch mit uns über Ihre Analyse das Folgende.
Ich finde das wahnsinnig stark argumentativ vorgetragen, ja. Also ich kann da auch, also natürlich haben wir jetzt hier Dinge drin, wie das Gemunkel, dass da wahnsinnig viel verschwiegen sein soll. Aber, aber grundsätzlich dieses Brechen des Wahlversprechens, dieses Appellieren daran, dass man der CDU nicht zutrauen kann, dass sie dem Wähler, sag ich mal, entsprechend handelt etc., das fällt ja auf bestellten Boden hier in Sachsen-Anhalt. Und er bedient da wirklich alle Narrative, die er bedienen muss, um bei den Menschen hier quasi eine Zustimmung zu erwirken. Also ich glaube, deswegen ist dieser Move, Sven Schulze jetzt zu intronisieren sozusagen, besonders schädlich, weil es ein großartiges Argument für die AfD ist, wieder eine Kampagne gegen die CDU zu fahren. Hätte man das vor 2 Jahren gemacht, sag ich mal, dann wäre dieses Pulver verschossen gewesen. Aber jetzt, so kurz vor der Wahl, oh, ich weiß nicht, ob das nicht sogar für die AfD noch förderlicher ist als für die CDU oder Sven Schulze.
Ulrich Siegmund, haben Sie schon ein Dankestelegramm geschickt?
Nein, ich bin da Demokrat und ich bin da fair, aber er hat schon recht. Also ich meine, ich verstehe das wirklich aus menschlicher Perspektive überhaupt nicht, wie man sowas machen kann. Weil dieses Versprechen, ich bleibe bis zum Ende der Legislaturperiode euer Ministerpräsident oder der Wähler zumindest, das hat er nicht nur 2021 bekräftigt, das hat er ja vor 4 Monaten nochmal explizit untermauert, um es dann jetzt doch zu brechen. Also was ist denn das für eine Glaubwürdigkeit?
Eine Katastrophe oder was?
Naja, ich finde, wir müssen einfach in der Politik, und dazu zähle ich auch mich selbst, dazu zähle ich alle Politiker, einfach wieder glaubwürdig werden. Ja, ich meine, man kann doch nicht jedes Mal genau das Gegenteil von dem machen, was man vor Wahlen angekündigt hat. Deswegen wollen wir auch diese 45% plus X hier haben, weil ich halt keine Kompromisse machen möchte, weil ich dem Wähler das nach der Wahl geben möchte, was er gewählt hat und nicht jedes Mal mich hier irgendwie verbiegen möchte für irgendwelche Machtkonstellationen. Und auch das ist ja passiert. Die Frage ist ja, warum gab es denn jetzt auf einmal doch diese Entscheidung? Natürlich kann man das strategisch bewerten, dass man den Kandidaten aufbauen will. Aber ich glaube, hier gab es noch eine andere Einflussnahme, und zwar den Druck aus Berlin. Also dem Vernehmen nach kam das ja auf Anweisung mehr oder weniger des Kanzlers auf Herrn Haseloff. Wenn das so stimmt, ich kann es nicht belegen, ich weiß es nicht, aber es ist sachlogisch. Und das würde ja nochmal ein Zeichen von Schwäche sein. Also er war ja schon eine Kopie von Angela Merkel, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik. Also offene Grenzen, das hat er alles mitgemacht. Sven Schulze ist jetzt eine Kopie von Rainer Haseloff. Und ich mache mir große Sorgen, wenn ich weiß, dass jetzt hier quasi ein Ministerpräsident ist, der 1:1 einfach das umsetzt, was ihm da aus Berlin befohlen wird, mehr oder weniger. Ich finde, die Sachsen-Anhalter haben es wieder verdient, dass hier jemand ihr Bundesland mit einer starken Stimme auch vertritt, auf den sie sich verlassen können und denen sie vertrauen können. Und aber das möchten wir wieder ab September nächstes Jahr, dieses Jahres garantieren.
Aber Sie sind jetzt schon viel bei hätte, könnte, wente, sollte. Also ist möglicherweise eine Kopie, bekommt möglicherweise aus dem Kanzleramt.
Das Ding ist in der Politik, man kann ja nicht immer alles nachweisen. Also solche Kommunikationsweise, die werden jetzt nicht öffentlich gemacht. Aber ich sag mal, jeder, der hier ein bisschen eins und eins zusammenzählt und genau das einfach mal hinterfragt, der kommt zu diesen Schlussfolgerungen. Es ist schon sehr offensichtlich. Und das gebrochene Personalversprechen neben dem gebrochenen Wahlversprechen, die sind auch offensichtlich. Und von daher soll sich einfach jeder ein eigenes Bild machen und seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Der Verfassungsschutz stuft sie in den 3 ostdeutschen Ländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als erwiesen rechtsextremistisch ein. Im Bund kommt der Verfassungsschutz zu einem ähnlichen Ergebnis, hat das Ergebnis jetzt erst einmal zurückgezogen, bis das Ganze juristisch geklärt ist. Aber machen wir doch jetzt mal, das war quasi das Etikett, was man immer so dran kleben muss gewisserweise. Ich meine, das haben Sie sich ja erarbeitet, den Ruf, oder würden Sie das bestreiten?
Ich kenne kaum noch jemanden, der sowas ernst nimmt. Also der Verfassungsschutz ist eine politisch gesteuerte Behörde, das weiß jeder. Das ist international einzigartig, was es hier gibt. Es ist halt ein CDU-Parteibuch,
die Führung. Wir haben ja auch eine international einzigartige Vergangenheit, aus der diese Konstruktion entstanden ist. Also dass wir besonders sorgsam und achtsam sind mit unserer Demokratie.
Ja, mit dem Blick nach hinten kann man immer alles rechtfertigen. Ich möchte endlich mal wieder einen Blick nach vorne haben, in der Zukunft. Und wir haben genug Probleme in diesem Land. Und deswegen werden wir
aber
auch den Verfassungsschutz
wieder... Aber müssen wir nicht aufpassen, dass wir den Blick zurück nicht vergessen dabei?
Das ist ja das Entscheidende. Dass man auch mal daraus lernt. Das ist das ganz Entscheidende aus der Geschichte, um auch zu lernen und das nicht immer nur zu erzählen. Und dabei würde man mal anfangen, indem man demokratische Entscheidungen auch mal akzeptieren würde und nicht die in Umfragen stärkste Kraft in diesem Land verbieten wollen würde. Was ist denn daran Demokratie und was ist denn daran aus der Geschichte lernen?
Naja, wenn also, die stärkste Kraft sich, wenn es zumindest sehr große Zweifel daran gibt, ob die stärkste Kraft noch auf dem Boden unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung, quasi der Werteordnung, die sich das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung gegeben hat, steht, dann darf man doch durchaus fragen und überprüfen, ob das jetzt noch so ist. Und sollte das nicht so sein, dann ist doch vollkommen unerheblich, ob wir über eine 1%-Partei oder über eine 44%-Partei reden. Wenn sie nicht auf dem Boden dieser Verfassung steht, dann darf sie nicht mehr mitspielen.
Ja, da haben Sie ja doch eigentlich gerade selbst das entscheidende Argument geliefert. Wenn man sich das fragt, wer fragt sich das denn? Es fragen sich politische Akteure. Das heißt, andere, das ist ein Konkurrenzsystem. Es geht hier um Einfluss, es geht hier um Macht und es geht hier nicht um Demokratie. Und das ist perfide und das ist schlecht. Und das nächste Problem, was damit einhergeht, dass wirkliche Probleme auf der Strecke bleiben. Also ich hätte mich gefreut, wenn der Verfassungsschutz hier in Sachsen-Anhalt beispielsweise mal solche Leute wie den Attentäter von Magdeburg vorher aus dem Verkehr geholt hätte. Das hat er nicht gemacht. Er weiß aber, wann ich wo welches Interview gebe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch wann wir welches Kaffeekränzchen machen oder welchen Stammtisch machen. Und das ist einfach eine völlig verzerrte Aufgabenverteilung im Verfassungsschutz. Wir möchten den Verfassungsschutz daher wieder auf seine eigentlichen Ziele zurückführen und ihn nicht als Instrument gegen die Opposition einsetzen.
Der Attentäter von Magdeburg hat sich immer wieder mit Argumenten aus ihrer Partei geäußert, hat sich immer wieder zu ihrer Partei bekannt, hat immer wieder Argumente vorgebracht, die Sie auch vorbringen. Könnte man nicht auch sagen, den Schuh müssen Sie sich in gewisser Weise auch anziehen, weil Sie immer wieder, ich will nicht sagen hetzen, aber doch ihre Argumentation sehr zuspitzen, dass es offenbar auch bei verirrten Menschen ankommt und sie sich dieser Argumente gemein machen.
Also diese Argumentation ist natürlich ein Framing, um sich den wirklichen Ursachen nicht stellen zu müssen. Also das Tatmotiv war ganz klar, dass er der Meinung war, dass saudische Flüchtlinge hier schlechter behandelt werden als andere Flüchtlinge. Und dann sucht man sich bei 50.000 Facebook-Poster irgendwas raus, um sowas zu interpretieren. Das lenkt einfach von den wirklichen Problemen ab, dieses Menschen, und generell von der Tatsache, dass einfach immer mehr ausländische Konflikte auf unserem Boden ausgetragen werden. Das ist doch das Problem. Und wenn man das in diesem Land aber klar anspricht, dann wird man natürlich ganz schnell in eine Ecke gestellt. Aber ich sage Ihnen, mir ist das mittlerweile wirklich egal, weil die Wahrheit, die muss einfach ausgesprochen werden. Und wenn ich dafür von einem anderen Politiker in eine Ecke gestellt werde, dann sagt das mehr über diesen Politiker aus als über uns. Und diesen Kurs der Wahrheit und der Transparenz, den werden wir auch weitergehen.
Aber kann es einem egal sein? Also das sind ja ihre Gegner, die so argumentieren. Uns ist es ja auch nicht egal, wenn da eine politische Kraft kommt, eine sehr starke, die politische Stimmung in diesem Land vergiftet, die zum Teil hetzt und sehr stark zuspitzt. Das kann einem doch alles nicht egal sein.
Also genau das Gegenteil machen wir ja. Diese Vergiftung, die herrscht ja, wenn ich andere Meinungen nicht mehr zulassen möchte. Also wir bereichern ja die Demokratie auch wieder, indem wir sehr vielen Leuten eine Stimme geben. Und ich meine, wir reden hier über 40% aktuell in Sachsen-Anhalt. Und wer maßt sich denn jetzt an zu sagen, dass hier 40% das Meinungsklima vergiften oder irgendwie eine falsche Position haben? Also ich finde schon sehr anmaßend, sowas zu urteilen. Ich finde einfach, da sollten wir die Demokratie wieder sprechen lassen und auch den Wähler sprechen lassen. Und wir werden uns nicht im Sinne einer politischen Korrektheit verbiegen, weil da muss ich mich wiederholen, was wahr ist, muss einfach ausgesprochen werden.
In diesem Land wird ja die Stimmung regelmäßig vom sogenannten Sachsen-Anhalt-Monitor untersucht. Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung, da findet eine Befragung statt, die ist an der Hochschule Magdeburg-Stendal angesiedelt. Und da können wir doch mal kurz reinhören, wie ihr Co-Fraktionsvorsitzender das Ganze beurteilt.
Der Sachsen-Anhalt-Monitor, das neue Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei hier in Sachsen-Anhalt, bei ihm bekommt derjenige, der bestellt und natürlich dafür auch bezahlt, genau das Ergebnis, was er letztendlich auch in Auftrag gegeben hat, ganz nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Das Ergebnis liest sich, als hätte man die Befragung direkt in der Mensa der Hochschule oder bei der Landeszentrale für politische Bildung selbst oder gar bei der Staatskanzlei gemacht. Denn wir wissen ja, wer bestellt, bekommt natürlich auch genau das, was erwartet wird.
Jetzt will ich nicht mit Wattebäuschen werfen, politische Folklore hin oder her, aber Zentralorgan der Sozialistischen Einheitsparteien. Wer bestellt, bekommt das, was er haben will. Was ist das anderes als Hetze und das Säen von Misstrauen?
Also ich denke, er hat genau das auf den Punkt gebracht, was sehr viele Menschen in Sachsen-Anhalt empfinden. Und ich hätte ihm jetzt gerne noch länger zugehört, er hat das gut auf den Punkt gebracht. Und gerade in Sachsen-Anhalt ist es ja...
Aber nur, weil jemand etwas empfindet,
ich war noch nicht fertig. Nee, man argumentiert auch ein bisschen mit Erfahrung. Also wir sind ja in einem Bundesland hier, wo sehr viele Bürger noch Erfahrungen auch vor der Wende gemacht haben mit entsprechenden Organen. Und das wurde mir übrigens auch nach diesem Potsdamer Kaffeekränzchen ja gesagt, dass viele das an etwas erinnert, was sie eigentlich nie wieder haben wollten.
Wir reden über das Treffen in Potsdam, über das berichtet worden ist, wo Herr Sellner vor der Identitären Bewegung da war, wo zum ersten Mal der Begriff Remigration groß rauskam, genau. Wo dann im Anschluss Hunderttausende in Deutschland auf die Straße gegangen sind, weil sie schlicht Angst haben, dass da etwas in unseren Diskurs reintröpfelt, den sie nicht haben wollen. Nämlich das massenweise Ausweisen, Rausschaffen von Menschen, die zum Teil hier lange leben und die inzwischen zum Teil ja auch einen deutschen Pass haben.
Ja, das meiste ist ja Gott sei Dank später entkräftet worden und hat sich ja als absolute Fake News herausgestellt und ist natürlich sehr bedauerlich, dass Hunderttausende darauf reingefallen sind und viele bereuen das ja auch bis heute. Aber auch genau das ist es ja. Danach wurde ich angesprochen, gerade hier im Osten, von Leuten, die sagen, das erinnert mich alles an Zeiten, die wollte ich nicht mehr wieder haben. Dieses ganze Thema der Überwachung, der Verzerrung, dass man sich zusammenschließt hier gegen andere Akteure. Und das haben wir ja gerade. Ich meine, Einheitspartei, dieses Wort, das nehme ich auch wieder in den Mund, weil ich stelle seit 10 Jahren parlamentarisch fest, es gibt in diesem Land nur noch 2 Parteien, das ist die AfD und das sind alle anderen. Weil wenn Parteien teilweise gegen ihre eigenen Inhalte stimmen, nur nicht um mit der AfD zu stimmen, dann ist das nicht mehr demokratisch. Und da hat Herr Kirchner völlig recht und hat es auf den Punkt gebracht. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass die Landeszentrale für politische Bildung hier entsprechend auch Einfluss nehmen möchte. Deswegen gehört sie auch abgeschafft. Das Geld würde ich lieber anders investieren.
Demokratie, ihre Aufgabe ist es, die Demokratie zu stärken und die demokratische Auseinandersetzung zu befähigen. Und
dann sollte sie mal fragen, was das hier für Entwicklungen sind, dass man hier demokratische Akteure verbieten möchte oder ausgrenzen möchte.
Ja, das haben wir ja gerade schon geklärt. Also wenn ein politischer Akteur nicht auf dem Boden der Verfassung, der Werteordnung, die sich das deutsche Volk gegeben hat, also der quasi nicht nach den Spielregeln spielt im Fußball, dann darf er nicht mehr mitspielen. Das ist in jedem Fußballverein so. Wenn sie auf einmal anfangen, den Ball in die Hände zu nehmen und zum Tor zu rennen, dann ist Feierabend. Naja, da kann man jetzt nicht sagen, ja, aber nur weil die Fans jetzt gerufen haben, wir möchten jetzt lieber Handball sehen, spielen wir jetzt Handball weiter.
Also in meinen Augen sind wir aktuell der Verfechter unserer Verfassung und unserer Meinungsfreiheit, weil wir halt die demokratischen Werte hochhalten möchten. Und wir möchten ja zum Beispiel Volksentscheide auf Bundesebene, das ist ja auch ein eklatanter Punkt der AfD-Programmatik, demokratischer geht es doch gar nicht. Und ich finde, das ist wirklich so eine surreale Diskussion eigentlich, die wir in diesem Land erleben,
dass es vielen die Augen öffnet. Ob man den Gegner als Einheitsparteien diffamieren muss.
Also das ist doch keine Diffamierung. Ich meine, wer austeilt, muss auch mal einstecken können.
Und ja, Sie beschweren sich auch regelmäßig, wenn Sie so angegangen werden im Landtag.
Naja, also als Einheitspartei, gut, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich gar nicht beschweren. Das haben die auch zu verantworten. Und da muss ich ja nochmal das Beispiel bringen. Wenn ich alles zusammen mache, nicht mehr mit der Frage, was ist gut für dieses Land, was sind die guten politischen Inhalte, sondern wie kann ich die AfD verhindern, wie kann ich die AfD ausgrenzen, wie kann ich ihnen parlamentarische Rechte entziehen. Und das passiert ja hier seit 10 Jahren. Dann ist das eine Einheitspartei und dann hat das nichts mit Demokratie zu tun. Es gibt so viel Gemausche hinter den Kulissen zwischen CDU und Linken beispielsweise. Besetzung der Rundfunkräte. Normalerweise hätten wir einen Anspruch darauf, auch in einem Rundfunkrat vertreten zu sein. Sind wir nicht, weil es eine Zweidrittel-Wahlmehrheit auf einmal gab, parlamentarisch festgelegt. Und die wurde natürlich besetzt, wie auch mit CDU und Linken. Und diese Zusammenarbeit, die findet überall hinter den Kulissen statt, solange es gegen die AfD geht. Und das ist nicht demokratisch, da muss ich mich wiederholen.
Die AfD ist ja im Rundfunkrat des Mitteldeutschen Rundfunks vertreten. Es gibt ja noch 2 andere Staatsvertragsländer, die das dann gewährleistet haben, dass sie da vertreten sind. Also ganz so schlimm ist es ja dann am Ende nicht. Und wenn der Landtag in freier Selbstbestimmung, und das ist ja eine demokratische Abstimmung, so würden Sie andersrum ja auch immer argumentieren, sich zu so einer Entscheidung dann durchringt mit nötiger Mehrheit, dann ist es doch okay. Was gibt es denn daran zu bekritteln?
Ja, das ist natürlich dann ein Schönreden von solchen Dingen hinter den Kulissen. Aber warum sage ich das
doch nicht? Aber Sie können doch nicht einmal immer auf den demokratischen Spielregeln beharren. Und wenn es jetzt mal nicht so für Sie läuft, dann ist es nicht gut.
Das heißt ja nicht, dass es nicht für mich läuft. Wichtig ist doch einfach, dass solche Informationen nochmal nach draußen gelangen, weil viele das ja gar nicht wissen. Und wenn ich dann wieder jetzt die CDU höre, gerade im Wahlkampf, es gibt hier keine Zusammenarbeit mit den Linken, also da lache ich mich da, weil das wirklich hinter den Kulissen seit Jahr und Tag das Normalste der Welt ist, dass die CDU in Sachsen-Anhalt eng mit den Linken zusammenarbeitet und sich auch schon sehr proaktiv auf eine Zusammenarbeit ab 2026 Herbst mit den Linken vorbereitet. Deswegen sage ich das in diesem Zusammenhang auch. Also da ist dann einfach genau das, was man dann immer öffentlich kommuniziert, sehr weit weg von der Lebensrealität, die wir hier seit 10 Jahren mit den Damen und Herren vor Ort feststellen.
Herr Siegmund, wonach duftet die AfD?
Nach Weltfrieden, nach Zukunft und nach einer gesicherten Perspektive für unser wunderschönes Land. Ein sehr schwer zu definierender Duft. Aber Düfte kann man generell sehr schwer definieren.
Ich frage Sie das deshalb, weil wir kommen jetzt zum Biografischen. Sie haben ja gerade schon, als Sie hier reingekommen sind, gesehen, dass ich noch einen Artikel aus dem Jahr 2014 hier liegen
ganz hatte. Altes Foto habe ich gesehen, ja.
Ja, durchaus. Also, Ulrich Siegmund, 35 Jahre alt. Sie wohnen in der wunderschönen Stadt Tangermünde in der Altmark. Das wird egal wo man politisch steht, wird das tatsächlich niemand bestreiten, der jemals da gewesen ist. Sie sind ausgebildeter großen Außenhandelskaufmann. Sie haben noch einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und Betriebswirtschaftslehre obendrauf gesetzt. Und Sie haben damals, aus dieser Zeit stammt eben das Bild, Sie haben ein Unternehmen gegründet und sind heute noch, korrigieren Sie mich, stiller Gesellschafter, Sie wollten Düfte vermarkten oder Sie wollen es eigentlich immer noch, wenn Sie da Gesellschafter sind. Die Firma gibt es ja immer noch, kann man ja sich angucken. Sie haben damals unter anderem, sind Sie an die Berliner S-Bahn und die Verkehrsbetriebe herangetreten und wollten denen 2014 eine Beduftung der Bahnhöfe verkaufen. Ich zitiere Sie jetzt mal. In New York werden besonders die stark frequentierten Bahnstationen dezent mit Vanille beduftet. Das senkt Aggressionen und schränkt die Auswirkungen von Vandalismus ein. Auch auf Verspätungen reagieren die Menschen messbar gelassener. Warum? Forscher hatten festgestellt, Muttermilch riecht auch nach Vanille, das macht uns alles smoothie. Warum?
Die Beduftung? Oder?
Nein, warum wollten Sie das verkaufen damals?
Ich fand die Idee einfach genial. Also wir Menschen sind nun mal sehr duftaffin, ob wir wollen oder nicht. Das ist in unserem Unterbewusstsein einfach drin und ich fand die Idee einfach gut und ich wollte irgendetwas machen, was mir Spaß macht. Und da ich mich damit identifizieren konnte, weil ich da selbst große Freude an diesem Thema hatte, wusste ich, da kann ich etwas machen, was mir Freude bereitet, was mich motiviert. Und das ist jetzt unabhängig wirklich von der Politik. Jetzt sind wir wirklich Mensch. Das ist, glaube ich, auch ein Stück weit Schlüssel zum Glück im Leben, dass man einen Job gewählt hat, egal was es ist, egal wie es bezahlt wird, Geld ist nicht alles im Leben, aber etwas macht, was einem Spaß macht. Weil wenn ich mit einer Faust in der Hose zur Arbeit gehe, egal was es ist, dann kann ich eigentlich einpacken, weil dann habe ich irgendwo einen Lebensfehler gemacht, der mir viel Lebenszeit und viel Ressourcen kostet. Und das wollte ich versuchen zu vermeiden. Es geht nicht immer im Leben, nicht jeder Tag ist schön. Auch jetzt, es gibt immer Tage, die schön sind und nicht so schön sind. Aber die grundsätzliche Linie, die sollte stimmen und die sollte Spaß machen. Das hatte ich in dem Thema damals gefunden und deswegen habe ich einfach das miteinander verbunden.
Aber mit der Idee, also man besprüht quasi Bahnhöfe mit so Düften, hat ja auch was dazu, damit zu tun, man manipuliert Menschen. Also man macht ja einen Duft da rein und die Leute merken ja gar nicht, dass sie entspannter werden, weil klingt jetzt ist eine schöne Variante, aber im Grunde genommen hat doch das was Orwellsches.
Jetzt verstehe ich natürlich auch den Bogen, den Sie spannen wollen, also den nehme ich mit Humor. Aber es kann man nicht sehr schnell entkräften. Nein, es ist keine Manipulation.
Ich will keinen Bogen spannen.
Alles
das
gut.
Ist nur das, was mir dazu eingefallen ist.
Alles gut. Spaß muss sein. Nein, es schafft einfach eine angenehme Atmosphäre, eine angenehme Umgebung. Das ist eigentlich, ich finde das sogar gut, dass Sie diesen Bogen spannen, weil mich der jetzt selbst gerade an die politischen Umstände erinnert. Ich meine, man könnte mir das jetzt auch vorwerfen, man will ja manipulativ irgendwo eingreifen, aber genau im Gegenteil. Ich möchte, und genau wie beim Duft, einfach, dass die Rahmenbedingungen passen, dass man selbst eine richtige Entscheidung treffen kann.
Aber da bin ich ja schon manipuliert. Vielleicht möchte ich ja einfach schlechte Laune haben.
Ach, vielleicht sind Sie aber auch manipuliert, wenn man Ihnen einfach die Gerüche überhilft, die Sie in einer New Yorker U-Bahn auch so hätten. Dann sind Sie nämlich meistens nicht so gut drauf. Also ich habe das ja vor Ort da selbst gesehen und deswegen habe ich dieses Thema übrigens auch angefasst, weil ich mich davon, ich glaube 2012 war das oder 13 oder 11, ich weiß nicht mehr genau, selbst von überzeugen konnte, wie die das machen. Und das ist schon ein großer Unterschied. Und ich finde, man ist einfach als Mensch dann auch freier, wenn ich die entsprechenden Rahmenbedingungen dazu habe. Und dann kann jeder seine eigene Entscheidung treffen.
Warum hat es nicht geklappt? Also in der Zeit habe ich in Berlin gewohnt und ich kann mich bei U-Bahn-Fahrten immer nur an den Geruch von oder Gestank von Zigaretten, Urin, Döner erinnern, aber nicht, dass ich irgendwie tiefenentspannt mit Vanille da gestanden hätte.
Ja, es kam ja auch nie dazu. Also,
aber warum? War es schiefgelaufen?
Wenn ich mich richtig an die Kontakte damals erinnere, das ist ja wirklich jetzt schon sehr, sehr lange her, über ein Jahrzehnt, war die Innovationsfreudigkeit dieses Unternehmens jetzt nicht so groß, sagen wir es mal so. Also das hatten wir noch nie, das brauchen wir noch nie. Also so war ungefähr der Duktus. Man hat sich einfach dem Thema nicht weit widmen wollen und ich habe es dann auch bei belassen. Also was soll ich mich da verkämpfen? Also das war ein relativ kurzer Kontakt und ich weiß gar nicht, warum das pressetechnisch damals auch so aufgegriffen wurde. Wer das überhaupt gemacht hat, keine Ahnung, wie das kam. Das ist zu lange her, aber es war kurz und knapp und leider keine Innovationsfreudigkeit.
Sind Sie deshalb aus Berlin wieder weg?
Ich war ja nie da, also ich wollte ja in dieser Stadt auch nie wohnen, muss
Warum
man dazu
nicht?
Sagen. Ich habe mich da einfach nicht
wohlgefühlt. Wenn es da so schön duftet?
Nein, nee, es duftet ja vorher verhindert. Nee, also ja, als junger Mensch ist das mal eine Erfahrung, da mal unter der Woche mal zu sein, aber ich war immer wieder froh, wenn ich fast jeden Abend natürlich, manchmal habe ich da irgendwo bei Bekannten geschlafen, dass man denn die Heimreise antreten kann und wieder in die wunderschöne alte Tangermünder Heimat zurückkehren konnte. Es ist einfach eine Geschmackssache. Es gibt Leute, die brauchen das. Es ist völlig in Ordnung. Das ist ja die Lebensfreiheit. Ich brauche das nicht. Es war mal schön, mal ab und zu mal ein paar Tage. Aber wohnen könnte ich in dieser Stadt nicht. Aber diese Frage muss, wie gesagt, jeder für sich beantworten.
Aber Berlin ist doch, also jetzt können wir über, also interessanterweise beantwortet Tino Chrupalla das ja genauso, wenn man mit dem darüber spricht. Der sagt, ich bin immer heilfroh, wenn ich freitags zurück nach Görlitz bzw. nach Weißwasser fahren kann, weil das meine Welt ist. Mit Berlin kann ich nichts anfangen, das ist mir zu groß, zu unübersichtlich, da ist mir einfach zu viel los.
Nee, das sind nicht die Probleme. Also die Größe ist in meiner Meinung nicht das Problem, sondern die politischen Auswirkungen dieser Stadt. Also ich meine, wir reden ja von einer Stadt, wo Freibäder mit Hundertschaften
geschützt werden. Aber wir reden jetzt, Moment, wir sind ja jetzt über einen 24-jährigen Ulrich Siegmund. Ich kenne keinen 24-Jährigen, der sich damit als in Berlin schwerpunktmäßig damit beschäftigt hat und wenn ich mich dunkel erinnere, war es auch noch nicht ganz so schlimm, mit Hundertschaften in Freibädern beschäftigt hat, sondern der ist in die Clubs gegangen, der ist in die Kneipen gegangen, der hat sich endlich die Filme im Kino angucken können, die er sich in Tangermünde nicht angucken kann, weil haben Sie noch ein Kino in Tangermünde?
Nein, nicht mehr,
leider. So, also Sie haben kein Kino mehr und in Stendal gibt es auch nur die Blockbuster aus den USA. So, ich habe eine kulturelle Freiheit, ich habe wie nennt man Kneipenlandschaft und Clubfahren, also sowas, alles habe ich ja nicht in Tangermünde und ich will Tangermünde gar nicht schlecht machen, darum geht es mir gar nicht, aber ich habe einfach ganz andere Möglichkeiten, die ich da habe. Das will doch jeder mal ausprobieren und da mal schnuppern.
Das kann man mal machen, aber die Grundtendenzen, in welche Richtung diese Stadt geht, die waren damals schon ersichtlich, auch politisch. Also ich bin damals durch Berlin sehr viel mit dem Auto gefahren und ich habe das halt wirklich von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gesehen, wie halt eine Straße nach der anderen halt ein Radweg gewichen ist. Ist in Ordnung für einen Radfahrer, aber teilweise mit einer ideologischen Herangehensweise, wo die Berliner alle Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil ihre eigene Kiez-Infrastruktur natürlich sehr darunter gelitten hat. Erinnern Sie sich an dieses Projekt an der Friedrichstraße, wo man diese Verkehrsberuhigung draus gemacht hat. Jetzt hat man so wieder abgerissen, weil man gemerkt hat, die Lebensrealität ist dann doch mal eine andere. Und diese ganzen Ansätze waren damals schon erkennbar. Ich sag mal, wir reden hier über einen Zeitraum 12, 13, 14, 15. Da hat man das schon gemerkt, in welche Richtung das auch in Berlin geht.
Ja, und für mich war das einfach nichts. Wir reden aber auch über einen 24-Jährigen, der die Welt entdeckt, der sich freut, dass er sonntags brunchen gehen kann mit seinen Freunden 6 Stunden lang und zwar jeden Sonntag in einem anderen Brunchlokal, einfach um zu gucken, welches ist das Beste, welches, wo gibt es den besten Kaffee, der so schmeckt wie in Wien.
Das ist auch eine Illusion, weil man sich der Realität stellen muss, dass das alles Geld kostet. Und gerade in diesem Alter hat man vielleicht das Angebot, aber also auch in dem ganzen Umfeld, viele sagen, ja, ich gehe nach Berlin, da habe ich alles. Und dann fragt man sich nach einem halben Jahr, und wie oft gehst du jetzt die Woche weg? Wie oft machst du jetzt was? Naja, nicht so oft, weil für einen Kinobesuch muss ich jetzt schon 50, 60 Euro bezahlen. Oder wenn ich brunchen gehe.
Wieso muss ich für ein Kino, was für Kinos gehen
Sie denn? Ich habe ja gesagt vorhin im Vorgespräch, ich war mit Stromberg neulich. Wir waren zu dritt. Ich glaube, die Karten hatten irgendwie 45 Euro gekostet. Das waren Ständer. Und Popcorn nochmal für mit,
ja, gut,
20, 30 Euro,
Popcorn
weil
ich bei 70, 80 Euro. Also Popcorn ist ja keine
Pflicht. Also wer ins Kino ohne Popcorn geht, da stimmt dann irgendwas
nicht. Mir gehen die so auf die Nerven, wenn die das ganze Zeit vor sich hinschmatzen.
Popcorn ist Kino ist für mich Popcorn.
Aber sehen Sie, durch das Popcorn habe ich wieder ein Kino in Berlin raus.
Ja, gut. Aber trotzdem, um Ihre Hauptfrage nochmal zu beantworten. Ich glaube, manchmal muss man seine eigenen Erfahrungen sammeln, das habe ich auch gemacht. Und dann muss man einfach sich selbst fragen, was macht einem Spaß, was willst du, was macht dich glücklich? Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen, das machen viele andere auch. Viele bleiben ja da, weil sie sich da wohlfühlen. Und diese Wahlfreiheit ist auch völlig in Ordnung, das soll einfach jeder für sich selbst wissen.
Fühlen Sie sich sicherer in Tangermünde?
Viel sicherer.
Also ich meine jetzt gar nicht nur im Sicherheitsbegriff, dass Ihnen jemand was auf die Mütze gibt, sondern auch im Sinne von, ich fühle mich hier einfach besser aufgehoben als in diesem unübersichtlichen Berlin.
Naja, also rein wirtschaftlich, umso größer eine Stadt ist, umso mehr Möglichkeiten hat man schon. Das muss man realistisch sagen, gerade für junge Leute. Nichtsdestotrotz ist es einfach eine eigene Lebensfrage. Was willst du vom Leben? Wie willst du dein Leben gestalten? Und auch da gibt der ländliche Raum viele Antworten auf diese Fragen und gibt auch viele gute Bahnen. Man muss sie halt nur mögen. Aber für viele ist das halt ein größerer Mehrwert, dass ich weiß, ich kann meine Kinder 22, 23 Uhr sicher auf der Straße spielen lassen. Dafür habe ich halt nicht 10 Brunchlokale. Das muss, wie gesagt, auch jeder für sich wissen. Und ich sage, ich fühle mich so viel, viel wohler. Ich fühle mich dort zu Hause sicher. Viele Besucher sagen das. Muss aber dazu sagen, das ist ja nicht nur in Tangermünde so. Es gibt ja viele wunderschöne Städte, nicht nur in Sachsen-Anhalt, in ganz Deutschland, wo so eine Situation noch besteht. Und die würde ich am liebsten gerne überall wieder zurückhaben, weil auch in Berlin war das vor einigen Jahren auch im Sicherheitsgefüge noch ein bisschen was anderes.
Wie ging oder wie geht's eigentlich mit Ihrer Firma weiter? Es sind ja, wenn wir das richtig, also es sind ja sogar 2, in denen Sie Gesellschafter sind. Ich lese dann, wenn ich mir das bei North Data angucke, 500.000 Umsatz geschätzt pro Jahr. Verdient man da nebenbei noch was?
Ja, das gebe ich ja an auf der Seite des Landtages. Das ist ja eine Transparenzpflicht. Das werde ich auch weiterhin machen. Und die Frage ist ja für mich die folgende. Will man sich von der Politik politisch finanziell abhängig machen oder nicht? Diese Frage habe ich mir damals gestellt. Willst du da Teilhaber bleiben? Willst du komplett aussteigen? Wie willst du das machen? Und für mich stellt sich die Frage so, dass ich sage, ich habe immer quasi einen Plan B, einen Weg zurück, damit ich immer politisch freie Entscheidungen treffen kann. Und das ist mir persönlich einfach wichtig als Mensch. Ich möchte mich nicht hier irgendwie für eine Abhängigkeit verbiegen, weil wenn ich das sehe bei der CDU,
aber können Sie
hinter den Kulissen sagen so viele, ich brauche dieses Mandat, weil ich bin ja schon 20 Jahre da und so, das will ich einfach nicht. Das will ich auf
keinen Fall. Erstens, was haben Sie angegeben im Landtag? Wie viel verdienen Sie nebenbei noch?
Kommt auf das jährliche Jahr, und das sind ja mal Stufen, muss ich reingucken, habe ich gerade nicht im Kopf. Es ist aber nicht das, was Sie gerade gesagt haben, wesentlich weniger.
Ich habe ja nur gesagt, der Umsatz der Firma,
ja, klar,
bleibt, ist geschätzt 500.000. Also
wie viel da so.
Vielleicht. Das heißt ja nicht, dass der gewinnt und was sie am Ende rausgehen, das ist schon klar. Aber möchten Sie einen Ministerpräsidenten haben, der nebenbei noch in 2 Firmen hängt? Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig.
Wenn ich Ministerpräsident bin, werde ich das abgeben müssen. Das sagt ja auch das Gesetz vor. Also ein Ministerpräsident darf, soweit ich weiß, gar nicht in Firmenbeteiligung irgendwie beteiligt sein. Und da ich ja hier ein rechtsstaatlicher Ministerpräsident sein möchte, werde ich das natürlich so machen, selbstverständlich.
Kommen wir zur Politik zurück. Mit 19, das war also noch vor Berlin, sind Sie in die CDU eingetreten. 5 Jahre später, da sind wir 2014 im Duftjahr. Also als Sie Berlin schön beduften wollten, dann sind Sie weiter zur AfD gegangen, um die zu beduften. Warum? Ausgerechnet die AfD. Also warum?
Mitglied bin ich 2014 geworden und meine Motivation, sagen wir es mal so rum, meine Motivation war damals die Euro-Rettungssituation. Also 2013 gab es ja dieses weitere Hilfspaket für Griechenland und da war die Europawahl und da habe ich als CDU-Mitglied, erinnere ich mich noch, schon die AfD gewählt. Und da habe ich gesagt, Mensch, da musst du jetzt auch konsequent sein, warum machst du das noch bei der CDU? Das ist ein Punkt, den kannst du mit deinem Gewissen nicht vereinbaren. Bei mir war es wirklich damals dieser volkswirtschaftliche Gedanke, du kannst halt unterschiedliche Länder nicht in einen Währungsverbund packen, das knallt irgendwann und andere Generationen in der Zukunft werden das ausbauen müssen. Das war für mich meine Motivation, in die AfD einzutreten. War ja auch damals der Gründungsgedanke, der übrigens nach wie vor noch sehr, sehr wichtig ist und in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich noch wichtiger wird. Und dann ging das so los, 2013, 14, wie gesagt, die ersten Annäherungen, 14 dann Eintritt und dann Kreisverband, damals noch mit 13, 14 Mitgliedern, jetzt sind wir weit über 400. Tolle Entwicklung.
Wir haben ja an der Griechenlandrettung verdient als Deutschland, darf man immer nicht vergessen. Ich glaube Zinszahlungen 3 Milliarden oder was unterm Strich plus.
Ja, das sind alles kurzfristige Denkweisen, ich denke langfristig und langfristig fällt uns das auf die Füße.
Jetzt laufen aber in Ihrer Partei Leute rum, die ganz offen, ich formuliere es mal so, mit ungewöhnlichen Vergleichen aufwarten. Der Fliegenschiss der Geschichte ist schon rauf und runter geschrieben worden über Nationalsozialismus, Holocaust von Ihrem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland. Ihr Bildungspolitiker hier in Sachsen-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, will gleich nochmal eine Straße des Reiches für Reiches einführen. Straße des Reiches, das muss man ja auch genießen. Der spricht von Indoktrination an den Schulen, von feministischer Ideologie, um die Bestie Mann öffentlich anzuprangern. Björn Höcke ruft laut SA-Parolen auf Marktplätzen in Merseburg als Geschichtslehrer. Und Sie kennen das alles, Sie wissen das. Wir könnten ja noch eine ganze Zeit lang weitermachen. Aber jemand wie Sie, Unternehmer, Betriebswirt, Wirtschaftspsychologe, jemand, der eben da schon die Welt ja auch kennengelernt hat in Berlin, der weiß, dass es außerhalb von Tangermünde, außerhalb von Sachsen-Anhalt noch was gibt, fragt man sich da nicht, wenn man all das immer mal liest und immer mal hört, bin ich dann noch im richtigen Verein?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin absolut in der richtigen Partei und ich bin auch stolz, dass wir in der Partei so einen Meinungspluralismus haben und fest mit beiden Füßen auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und das ja auch unsere Abgrenzung ist. Und alles darüber hinaus wird ja auch entsprechend geahndet. Und alles,
Sie wissen, was dass ich jetzt sagen muss, SA-Parolen auf dem Boden des Grundgesetzes,
naja, aber
nicht so richtig, oder?
Ja, aber gucken Sie mal, also wenn man sich das mal anschaut, was er da gesagt hat, da fässt sich
war dabei.
Da fässt sich aber jeder in diesem Land an den Kopf. Jeder normale Mensch sagt sich, wie kann so etwas bestraft werden? Und wenn man sagt, ich zitiere es jetzt, Deutschland verrecke, das sagen ja viele Linke, dann wird das nicht bestraft. Und wenn man als für Deutschland sagt, dann wird man hier vorbestraft. Das ist doch ein Witz sondersgleichen. Und deswegen, also viele Sachen werden da einfach zugeschrieben, um dieses Gefühl zu erzeugen. Ja, bei der AfD werden irgendwelche Grenzen übertreten, aber der gesunde Menschenverstand ist bei uns entscheidend. Und den haben wir und das finde ich gut. Und jeder, der auch einen gesunden Menschenverstand hat, sollte gerade bei diesen Vergleichen Deutschland verrecke und nicht bestrafen und für Deutschland bestrafen, sich fragen, in welche Diskussionskultur wir in dieses Land hier eintreten.
Kommt jetzt noch der Volkstod von Herrn Striegel?
Zuwanderung bis zum Volkstod, das war das Zitat von Sebastian Striegel 2015, grüner parlamentarischer Geschäftsführer gewesen, war hier in der Regierungsverantwortung als in der Fraktion damals 2016 bis 2021 in der Kena-Koalition. Und wenn man sowas als CDU natürlich toleriert und bei uns aber solche Fässer aufmacht, dann stellt sich schon für mich die Frage, in welche Richtung hier auch unsere Politik hier abdriftet. Also
die Geschichte dazu ist das Folgende.
Das Gerede vom angeblich bevorstehenden Volkstod ist ja ein rechtsextremes Konstrukt. Habe ich mir dieses Konstrukt zu eigen gemacht, ihn gar gefordert, wie die AfD behauptet? Nein, das ist und bleibt eine Lüge. Eine Lüge, die seit mehr als einem Jahrzehnt von Rechtsextremen wie Ulrich Siegmund durch die Weiten des Netzes geblasen wird. War ich also naiv, als ich glaubte, in der Humanitätskrise von 2015 einem Twitter-Nutzer eine sarkastische Replik auf einen rassistischen Einwurf geben zu können? Definitiv ja. Ich habe diese missverständliche Replik gelöscht und ich habe um Entschuldigung gebeten. Die Behauptung, ich hätte den Volkstod gefordert, die bleibt Unsinn und eine dreiste Lüge.
So sagte Sebastian Striegel an der Stelle.
Ja, vielleicht war er da einfach mal ehrlicher, als er es gewollt hatte. Und kann sich doch jeder auch ein eigenes Bild bilden. Ich meine, wenn ich sowas auch noch verschriftliche, und es spricht ja auch politisch eine eindeutige Sprache, was die Grünen hier fordern, wie sie da vorgehen, also ja, gut. Sebastian Striegel.
Wir werden ihn vermissen nächstes Jahr. Es gibt immer, weil er nicht wieder kandidiert. Es gibt wieder immer wieder Umfragen, über die haben wir schon gesprochen. Da ist die Themen, die Menschen am wichtigsten finden, Flüchtlinge, Einwanderung in Asyl in Sachsen-Anhalt, 21%, Bildung, Wirtschaft, Arbeitslosigkeit. Der Ministerpräsident Ulrich Siegmund mit seinem Kabinett kann, wie will er Flüchtlinge beeinflussen in der Landespolitik? Es ist Bundesrecht.
Die Asylgesetzgebung ist Bundesrecht. Die Länderaufgabe ist es, genau das zu strukturieren. Und das Land Sachsen-Anhalt leistet sich zum Beispiel für 100.000 Euro sogenannte Integrationslotsen, die mit ja, Asylbewerbern einkaufen gehen, sie zum Arzt begleiten. Sowas würde ich mir für unsere Rentner wünschen oder für unsere eigenen Leute.
Darf ich an der Stelle? Ich wusste, dass das kommt. Ich habe vorher nämlich nachgeguckt. Der Burgenlandkreis beispielsweise zahlt 15 Euro pro Monat für einen Integrationslotsen. Wie wollen Sie mit diesem Geld tatsächlich namhaft Geld an die Seite nehmen? Sie bräuchten Dutzende Millionen, die Sie umleiten müssten. Wie soll das funktionieren?
Ganz kurz, bevor, kann ich gleich sagen, mit einem kurzen Faktencheck. Ich meine, zum Glück bin ich auch im Kreistag in Stendal und habe jedes Jahr diese Beschlussempfehlung auf dem Tisch und diese Beschlussvorlage vom Landrat. Und da geht es nicht um 15 Euro, da geht es um Verdienstausfall, 15 Euro die Stunde vielleicht, da geht es um Fahrtkostenerstattung, da geht es um Pauschalen und vieles, vieles mehr. Also allein wir im
Landkreis Stendal. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Im Burgenlandkreis ist es als ehrenamtliche Tätigkeit beschrieben und deshalb können Sie gar nicht so viel Geld bezahlen, weil das ist keine ehrenamtliche Tätigkeit mehr.
Die Haushaltsziele sprechen eine eindeutige Sprache. Wir reden hier von mehreren hunderttausend Euro nur für dieses Thema in Sachsen-Anhalt. Und da muss ich mich wiederholen, das ist überflüssig, das wird abgedreht und umgeleitet.
Selbst bei 100.000 Euro oder 200.000.
Genau. War ja nur ein Beispiel, ich war noch nicht fertig. Wir müssen einfach mal anfangen. Also das heißt, wir werden erstmal identifizieren, das haben wir ja schon, wo fließt überall Geld in diese ganzen Wohlfühlprojekte, in linke NGOs, in diese ganzen Vorfeldorganisationen. Und wie macht man das? Und das ist eine Aussage, die versuche ich immer und immer wieder anzubringen, weil sie eigentlich die Politik auf den Punkt bringt. Wie mache ich es Leuten, die unser System hier ausnutzen wollen, die hier illegal sind, die Straftaten begehen und vieles mehr, wie mache ich es denen so unbequem wie möglich? Das wird die Aufgabe unserer Landesregierung sein. Und Länder wie Dänemark haben gezeigt, wenn man es so macht, gehen sehr viele von alleine, weil sie das halt nicht möchten. Beispielsweise eine Arbeitspflicht für Asylbewerber, die würde ja flächendeckend eingeführt werden. Und dann werden wir einfach trennen zwischen den Anspruchsberechtigten, zwischen den wenigen, die wirklich gerne anpacken wollen. Ist ja überhaupt kein Problem. Da haben wir eine reine Rechtslage.
Wie stellen Sie die denn
zwischen fest? Den sehr vielen, die uns hier ausnutzen.
Wie stellen Sie die denn fest, die anpacken wollen?
Na, beispielsweise mit einer Arbeitspflicht für Asylbewerber. Sowas haben wir
ja
auch
schon.
Ja, und wie wird sie umgesetzt? Wie viele kommen?
Ja, es gibt die ja weiterhin in den entsprechenden Kreisen, da läuft es auch ganz gut.
Auch da kann ich wieder aus eigener Perspektive berichten, dass ich auch im Stadtrat bin und wir haben aber eine Arbeitspflicht übrigens einstimmig in Tangermünde umgesetzt und der erste Asylbewerber, der angefordert wurde zur Grünflächenpflege, ist natürlich nicht gekommen, obwohl er angemeldet war, hat sich die Arbeit verweigert.
Ja, aber Sie können
haben wir 5 weitere beantragt. Mal gucken, wie viele davon kommen. Und so sieht man, Mansfeld-Südharz war die Quote über 30% damals bei diesem Arbeitseinsatz mit den Sandsäcken, die nicht gekommen sind, ohne Begründung. Und das meine ich einfach mit trennen. Und wer natürlich jetzt keinen triftigen Grund hat, weil er nicht schwer krank ist oder sowas, der hat dazu erscheinen. Und das werden wir so durchsetzen. Auch die Unterbringungsformen. Warum muss dann jeder hier eine schöne Wohnung bekommen? Vieles. Warum muss denn ein Ausreisepflichtiger seine Abschiebung wochenlang also vorher angekündigt
Wohnung bekommen? Ist ja jetzt nicht so, dass man durch die Heime geht und schöne Wohnungen verteilt. Aber worauf ich dabei hinaus...
Die Lebensrealität angesprochen.
Ich will jetzt aber auf was anderes hinaus. Da entsteht ja eine gewisse Stimmung, eine gewisse kritische Stimmung gegenüber Ausländern. Gehen Sie damit so weit?
Also jetzt ganz im Gegenteil, weil sehr viele gut integrierte Migranten uns ja wählen.
So. Also und jetzt sind wir doch genau dabei. Wie unterscheide ich denn wenn wir hier das berühmte Stadtbild von Herrn Merz, ja, wenn wir hier ins Stadtbild von Magdeburg gehen, wie unterscheide ich denn einen gut integrierten Ausländer, ich jetzt als Bürger, der von Ihnen ja häufig hört, da kommen ganz viele, die eigentlich nur unser Geld wollen und hier nicht mittun wollen. Wie unterscheide ich den gut integrierten Ausländer, der ja vermutlich auch dunkle Haare hat, möglicherweise einen etwas dunkleren Teint als wir beide Mitteleuropäer mit, ich zumindest mal ehemals blonden Haaren. Wie soll denn das laufen? Es entsteht doch einfach eine große Skepsis, eine Unsicherheit. Sie können das doch gar nicht unterscheiden.
Ja, selbstverständlich. Also wer zum Beispiel für seinen eigenen Lebensunterhalt aufkommt.
Ja, aber das merke ich doch nicht, wenn ich an der Straßenbahnhaltestelle stehe.
Geht es doch überhaupt gar nicht, dass es ein optischer Grund ist. Also natürlich mag es das auch geben, wenn ich hinter das Allee-Center hier in Magdeburg gehe und da stehen irgendwelche afrikanischen Drogendealer-Gangs und die Polizisten sagen ja dann außerhalb des Protokolls, ja, die dürfen wir jetzt nicht kontrollieren, weil dann müssen wir uns ja vorschreiben lassen, dass wir hier rassistisch kontrollieren.
Ich fach anders.
Das wird auch ein Ende haben.
Herr Siegmund, wie viele Freunde haben Sie, die nicht so aussehen wie wir, sondern die dunkle Haare, dunkleren Teint haben?
Ich bewerte meine Freundschaft nicht nach optischen
Gründen. Nein, aber wenn Sie, nehmen wir mal an, wir müssen ja auch keine Freunde sein, wenn Sie mit denen aber aufs Land gehen, dann werden die angeguckt, weil sie nämlich gleich vermutet wird, sie gehören auch zu denen, die hier nur die Kohle abziehen wollen. Worauf ich hinaus will, ist doch, sie machen doch, sie mit dem, so wie sie immer argumentieren, sehr zugespitzt. Wir haben Herrn Kirchner auch gehört, also jetzt ähnlich argumentiert er ja bei anderen Fällen, also eine sehr zugespitzte, pointierte, freundlich formulierte Argumentation. Entsteht ja eine Stimmung, die man auch wiederum in Umfragen ablesen kann, in Untersuchungen, eine sehr kritische Stimmung solchen Leuten gegenüber. Warum sollen die noch hier hinkommen, also die Wohlintegrierten zu uns?
Also genau das muss ja endlich mal ein Ende haben, indem man halt alles gleich macht. Und das passiert ja aktuell, indem man Asyl, Einwanderung, subsidiären Schutz, alles in einen Topf schmeißt. Und das passiert in diesem Land, schafft man ja gerade völlig unnötig, dieses Gefühl. Und deswegen wollen wir endlich mal wieder unterscheiden. Und wir hatten doch über viele Jahre hier bei uns im Osten nicht dieses Problem, weil die kamen. Die wählen heute AfD, weil sie gesagt haben, was macht ihr mit eurem Land? Also auch aus optischen Gründen. Ich sage Ihnen in Tangermünde bei mir, der Dönermann, der wählt AfD. Der sagt sich, ich bin hier nicht vor, der ist schon seit 25 Jahren hier, ich bin noch nicht nach Deutschland gekommen, weil ich in einem Land leben will, wo ich einmal im Jahr mein Geschlecht ändern kann oder wo ich arbeiten gehe, teilweise 12, 13 Stunden, damit Milliarden Euro ins Ausland geschickt werden. Oder auch Migration sagt da, ihr könnt doch nicht einfach eure Staatsbürgerschaft hier so verschenken. Ich habe mir das 20 Jahre lang erarbeitet und das ist der Unterschied.
Also wieder trennen. Wir müssen zum Ende kommen. Bei dem Fachkräftemangel, den wir haben, wie viele Menschen müssen wir einladen zu uns Fachkräfte, damit sie kommen jedes Jahr?
Gar keinen, weil es die wirklichen Grundursachen verschleiert. Die Grundursachen sind geopolitisch überall in allen Industrieländern gerade erfallen. Das ist einfach die demografische Katastrophe. Und wenn wir uns auf den Fachkräftemangel vorbereiten wollen, und der wird ja noch viel, viel schlimmer, wenn ich vor allem in der Pflege gucke, dann muss ich es aus eigener Kraft schaffen. Fachkräfte machen einen großen Bogen um Deutschland. Wir müssen, wenn wir dieses Jahrhundert erfolgreich sein wollen, müssen wir dieses Grundproblem der Demografie lösen durch eine familienfreundliche Politik, durch eine positive Besetzung des Familienbegriffs.
Aber bis unsere Kinder groß geworden sind, dauert es doch 20 Jahre.
Ja, und
wie machen wir das denn in den 20 Jahren, wenn wir keine Fachkräfte zu uns
holen? Zeitraum muss man überbrücken, aber es trotzdem, wir hätten noch vor 10 Jahren schon anfangen können.
Wie überbrücken wir denn den Zeitraum bis dahin?
Es gibt aktuell die Entwicklung, dass es zum Beispiel durch KI, durch Optimierung Möglichkeiten gibt, um das zu überbrücken. Ich habe ja vorhin ein Beispiel genannt, dass wir die Verwaltung entschlanken wollen. Das heißt, es würde ja auch wieder Ressourcen freisetzen, es würde auch wieder Leute für den Arbeitsmarkt bereitstellen. Und so kann man natürlich gemeinsam Wege finden, wie man diesen Zeitraum überbrückt. Und noch ein weiterer Punkt, Fachkräfterückgewinnung. Mir kann auch doch keiner erzählen, dass wir Fachkräfte brauchen, während wir hunderttausende deutsche Fachkräfte haben, die unser Land verlassen, weil sie es hier nicht mehr aushalten, weil sie die politischen Zustände nicht mehr aushalten.
Also durch KI, und
auch denen möchte ich auch wieder eine Heimat geben.
Unter anderem durch KI lösen wir dann den Fachkräftemangel.
Nein, das sind Kleinigkeiten, das sind kleine Stellschrauben. Mir geht es nicht um kleine Stellschrauben.
Sondern die große Stellschraube ist?
Die zwei großen Stellschrauben sind Rückholung der ausgewanderten deutschen Fachkräfte, Hunderttausende.
Warum sollten die zurückkommen?
Und Familienpolitik. Weil sie die politischen Zustände in diesem Land hier nicht mehr ertragen haben. Weil sie gesagt haben, ich lasse mir noch nicht meine Meinung hier einschränken. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich möchte mein altes, sicheres Deutschland zurückhaben. Und denen möchte ich ein Angebot geben in Sachsen-Anhalt. Und das ist ja auch Teil der Vision 26, Fachkräfte-Rückgewinnungsprogramm, ist auch übrigens Teil des Remigrationskonzeptes. Da geht es ja nicht nur um die Ausweisung von Straffälligen, da geht es auch um die Rückführung von gut integrierten deutschen ausgebildeten deutschen Fachkräften, die unser Land verlassen haben. Und die müssen wir wieder zurückholen.
Drei Sachen, die sich in den ersten 3 Monaten geändert haben, wenn Sie Ministerpräsident sind?
Es ist wieder sicher auf unseren Straßen. Wir haben den Medienstaatsvertrag gekündigt und wir leiten die Sozialleistungen dahin um, wo sie hingehören. Nicht mehr zu den Leuten, die illegal sind, die uns ausnutzen, sondern zu den Bürgern, Steuerzahlern, zu Rentnern und Familien.
Merke ich das auch?
Sie werden das auch merken.
Weil mein Job dann weg ist.
Weil sie wieder sicher von A nach B kommen, weil sie sich wieder wohlfühlen und weil sie sagen, Mensch, das ist doch das Deutschland, was ich vor 10, 15 Jahren auch mal geliebt habe.
Es wäre zumindest ein Rekord, wenn man in 3 Monaten das hinbekommen hätte. Ulrich Siegmund, Fraktionschef der ARD, Ulrich Siegmund, Fraktionschef der AfD im Magdeburger Landtag. Bei der ARD sind Sie noch nicht.
Danke.
Kommen Sie vermutlich auch nicht mehr hin.
Kein Problem, bleiben Sie gesund, alles Gute.
Danke, bis bald. Tschüss. Soweit das Gespräch. Dienstagmorgen haben wir es aufgezeichnet. Hinweise, Kritik, Anregungen an wahlkreis-ost@mdr.de. 2 Sachen will ich außerdem noch nachtragen. Wir haben ja über die Nebeneinkünfte aus der Firma gesprochen, an der Ulrich Siegmund noch beteiligt ist. Da hat er für die Jahre 2022 und 2023 im Landtag jeweils angegeben, zwischen 24 und 50.000 Euro zusätzlich zum Mandat als Landtagsabgeordneter verdient zu haben. Das war das. Und dann noch ein Hörtipp für euch. Im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche geht es um investigative Recherchen und auch um das, was abseits von Kamera und Mikrofonen passiert. In der aktuellen Folge steht die Frage im Mittelpunkt, wie sehr die Krisen unserer Zeit junge Menschen belasten. Also viele kämpfen ja mit Panikattacken, mit Depressionen, Essstörungen. Leiden Kinder heute tatsächlich stärker als Generationen vor ihnen? Welche Rolle spielen gesellschaftlicher Druck? Welche Rolle spielen soziale Medien? Und was können Politik, Schule, Eltern, was können die konkret tun? Hört gerne mal rein. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Das war es auch wieder mit Wahlkreis Ost, unserem Podcast, unter anderem in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr eure Podcasts runterladet.
Wahlkreis Ost, der Politik-Podcast aus Leipzig.